Geschöpfer preise. Für die Schönheit, die mich jeden Tag umgibt. Vater, du schenkst das Leben auf so viele Weise. Und in all dem erkenne ich Zeichen deiner Liebe. Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue zu uns. Herr, du zeigst uns immer wieder deine Gnade und Gunst. Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue zu uns. Herr, du liebst uns immer wieder, Zeichen deiner Liebe. Vater, ich will dir danken für den Duft der Erde. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Berg und Tal. Du lässt den Samen wachsen und ihn fruchtbar werden. Und in all dem erkenne ich, und in all dem erkenne ich.
Guten Morgen. Herzlich willkommen hier am Körner Hellweg. Herzlich willkommen da draußen in der weiten Welt des Internets, all denen, die im Stream jetzt oder auch zeitversetzt uns zusehen. Heute ist Sonntag, der 14. Juli, der siebte Sonntag nach Trinitatis im Kirchenjahr. Ihr wisst ja, das Kirchenjahr hat jeder Sonntag einen Namen, nur nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest, gibt es dann einfach wird dann durchgezählt, 7, 10, 15, 27, 55, bis es irgendwann zu Ende ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und interessanterweise ist das, was sich sonntagsmorgens so als Formel eingebürgert hat, heute auch die Tageslosung, die steht im Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sie ist sein. Wir sind sein. Und das lesen wir auch im Wochenspruch, der steht in Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir befinden uns in einer neuen Predigtreihe. Die hat letzten Sonntag begonnen, wird heute fortgesetzt und dauert noch ein wenig an, wenn das Pastoren-Ehepaar aus dem Urlaub zurück ist. Die Predigtreihe ist überschrieben The Ruthless Elimination of Hurry, angelehnt an einen Buchtitel von John Mark Comer. Ruthless Elimination of Hurry, das klingt ziemlich brutal, denn ruthless heißt auf Deutsch rücksichtslos oder auch schonungslos, manchmal auch erbarmungslos. Und was ist jetzt rücksichtslos? Die Vernichtung, Elimination of Hurry, Eile, Hast und Hetze, die rücksichtslose Vernichtung der Hektik. Dazu später mehr. Ihr könnt aber euch schon mal gespannt darauf machen, was heute denn kommt. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Wir wollen zu Beginn mit Gott sprechen. Heiliger Gott, Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Tag, den du uns gibst. Danke, dass wir hier heute Morgen zur Ruhe kommen können, um auf dich zu hören. Danke dafür, dass wir das in aller Freiheit tun. Danke dafür, dass Frieden herrscht in unserem Land. Und wir denken an all die Menschen, denen dieses Privileg heute nicht vergönnt ist. Wir bitten dich, sei du bei allen, die jetzt unter Kriegswirren leiden, unter Verfolgung, unter Stress für Leib und Leben. Erbarme dich. Herr, danke dafür, dass wir über dein Wort nachdenken dürfen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass wir wissen, du bist der Herrscher dieser Welt, du hast sie geschaffen und du wirst sie vollenden. Und darauf warten wir und vertrauen darauf, dass du es gut machst, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns auch heute Morgen in ganz besonderer Weise nahe kommen willst, dass wir auf dem Weg zu dir einen Schritt weitergehen. Danke für alles Gute, was du uns schenkst. Danke für alles. Amen. So, aus, geh an. Es ist schönes Wetter. Und trotzdem, auch in schönem Wetter, müssen wir uns von jemandem verabschieden. Und ich bitte Lasse nach vorne und Carina, die uns leider, leider verlassen möchte.
Carina, ich sage erst was. Carina, du stehst jetzt hier vorne, du gehst tatsächlich deinen Weg weiter. Du hast jetzt lange Jahre dich in diese Gemeinde investiert. Du hast im Kikigo, also im Kindergarten, Kindergottesdienst, super dein ganzes Herz reingesteckt. Du hast in die Willkommenskultur dieser Gemeinde dein Herz reingesteckt. Das war dir immer ein super wichtiges Anliegen, dass Menschen hierher kommen und sich einfach willkommen fühlen und in die Gemeinschaft reinfinden. Und ich glaube, gerade deswegen ist es so schade, dass wir dich gehen lassen müssen, weil du einfach so viel hier rein investiert hast. Und deswegen wollen wir jetzt aber auch dich segnen und senden gleich. Aber erstmal auch nochmal hören, was hast du jetzt eigentlich vor? Was machst du?
Okay, also ich werde am 13.8. nach Kolumbien fliegen. Ich werde dort ein Praktikum machen und meine Masterarbeit schreiben. Und dann im März wieder zurückkommen. Und dann werde ich gucken, wo ich einen Referendariatsplatz bekomme. Deswegen sieht es gerade nicht danach aus, dass ich erstmal nach Dortmund zurückkomme. Genau.
Was machst du in Kolumbien dann so?
Also ich habe ein Praktikum mit Frauen mit einer geistigen Behinderung. Es geht darum, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, um im Alltag gut zurechtzukommen und die Familien zu entlasten. Und dort werde ich arbeiten. Zum Beispiel haben die einen Kräutergarten, mit dem ich arbeite, wo die mit drin arbeiten, wo ich mithelfen werde. Und ich werde mit denen das Thema Freundschaft behandeln. Also was heißt das Freundschaft? Welche Idee von Freundschaft haben die? Und wie können die auch vielleicht ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten weiter ausbauen, wie sie Freundschaft leben können? Genau.
Stark. Also man merkt einfach, dass du andere Menschen auf dem Herzen hast und das ist richtig cool. Dafür wollen wir dich gerne segnen und dich heute auch verabschieden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir für Carina. Wir danken dir für ihr Herz und was du ihr aufs Herz gelegt hast und welche Begabung du ihr mit auf den Weg gegeben hast. Danke für alles, was sie in diese Gemeinde investiert hat, wo sie sich eingesetzt hat, was sie an Themen und Leidenschaft an andere weitergegeben hat. Und du siehst jedes Fünkchen davon und kein einziger Funke war vergeben. Du siehst alles davon und du siehst auch, wie das seinen Weg weitergehen wird, die Themen, die Carina angestoßen hat. Welche Leidenschaft dahinter steckte und wo das auch ein Feuer entfacht hat. Und darum bitten wir dich auch, dass alles, was sie hier in der Gemeinde hineingegeben hat, das, was sie angefangen hat, dass du es auch weiterträgst, dass wir das weitertragen und dass du das segnest mit Frucht. Und Jesus, wir bitten dich für ihren weiteren Werdegang und für das, was sie vorhat, für ihre Leidenschaft und für die Menschen, denen sie begegnen wird, dass du sie zum Segen machst für diese Menschen, dass du sie ausrüstest, dass du ihr Kraft gibst und deine Liebe schenkst und deinen Heiligen Geist gibst, dass sie zu jeder Zeit weiß, was sie tun kann, wie sie mit den Sachen umgehen kann, die ihr begegnen auf dieser unglaublich spannenden Reise und dass sie einfach nicht ans Ende ihrer Kräfte kommt, sondern immer wieder neu aus deiner Liebe und deiner Kraft tankt und lebt und wirkt und diese weitergibt. Und so segnen wir dich, Carina. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Geh mit Gott. Amen.
Amen. Wir wollen gleich singen und beten. Das Anbetungsteam wird uns dabei leiten. Vorher legen wir allerdings ein bisschen Geld zusammen. Die Gemeinde braucht Geld, um dieses Haus zu erhalten, um die Arbeit in der Gemeinde gut durchführen zu können. Und während jetzt die Beutel durch die Reihen gehen, ihr habt selbstverständlich auch die Möglichkeit, vor allen Dingen ihr zu Hause an den Bildschirmen, euch an unserer Kontonummer, über unsere Kontonummer zu informieren und dann das Geld direkt aufs Konto zu überweisen, gibt es noch zwei Dinge zu verkünden. Das eine, unser Pastoren-Ehepaar Judith und Lasse Eggers sind ab nächster Woche Freitag, also jetzt kommenden Freitag, im Urlaub. Und zwar bis 9.8. Wenn in dieser Zeit wichtige Dinge anstehen, könnt ihr euch gerne an die Mitglieder der Gemeindeleitung wenden. Und man sieht es auch hier an der Besetzung im Saal, es sind Sommerferien. Da gibt es nicht viel an weiteren Veranstaltungen, außer dass wir nächste Woche Sonntag hier wieder Gottesdienst feiern. Aber im Laufe der nächsten Wochen, seid schon mal gespannt, werden die Themen der neuen Kleingruppen veröffentlicht. Wahrscheinlich im Internet, wahrscheinlich aber auch hier im Gottesdienst. Also haltet einen kurzen Draht und guckt vielleicht auch mal zwischendurch in die Mittwochsnachrichten, unseren wöchentlichen Newsletter, der vom Gemeindebüro verschickt wird. So, jetzt ist die Sammlung gleich durch und dann sind wir ungeteilt bei Gebet und Gesang.
Wir wollen jetzt noch in der Anbetungszeit schon mal zur Ruhe kommen, damit wir nicht so hektisch in die Predigt starten und ja, innerlich vorbereitet sind. Deswegen sind auch die Lieder entsprechend gewählt. Ja, lasst euch drauf ein.
Herr, ich suche deine Ruhe.
Du bist das Auge im Sturm. Friede mit dir, Friede mit dir. In deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. In deiner Gegenwart erfahr ich neuen Sinn. In deiner Gegenwart zählt nicht mehr, was ich tue. In deiner Gegenwart gilt nur noch, was ich bin. Ich bin dein, du bist mein. Ich in dir, du in mir. Und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. In deiner Gegenwart entspannt sich meine Seele. In deiner Gegenwart vergesse ich die Zeit. In deiner Gegenwart verblassen meine Sorgen. In deiner Gegenwart beginnt die Ewigkeit. Ich bin dein, du bist mein. Ich bin dir, du in mir. Und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe.
Ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst bei mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich.
Ja, hallo erstmal. So begann vor vielen Jahren üblicherweise der Abend eines deutschen Comedian, der große Ruhe in seinen Texten ausstrahlte. Eine große Restaurantkette mit italienisch anmutender Speisekarte hat in ihren Filialen ein Sprichwort als Motto stehen, in dem sich auch der Firmenname verbirgt. Chi va piano, va sano e va lontano. Zu Deutsch, wer langsam geht, geht gesund und geht weit. Oder, um das vielleicht ein bisschen flüssiger ins Deutsche zu übersetzen, wer langsam wandert, bleibt gesund und kommt weit. Chi va piano va sano e va lontano. Ich liebe meinen Bible-Server im Internet, weil der hat eine wunderbare Suchfunktion. Und wenn man da in die Suchzeile eingibt Ruhe, dann findet man je nach Übersetzung, die man gerade ausgewählt hat, 120 bis 150 Treffer. Die Bibel kennt das Wort Ruhe folglich an 120 bis 150 Stellen. Ich habe dann auch mal das Wort Hektik eingegeben. Und da fand ich null. Wenn man das Wort Hast eingibt, dann kommen mehrere hundert. Aber nicht als Substantiv, sondern als Verb von haben. Das war mir dann doch zu aufwendig rauszukriegen, was vielleicht das andere ist. Also mit anderen Worten, wir bibelfesten Christen sollten folglich genauestens über Ruhe Bescheid wissen. Hast und Hektik hingegen kommt schon aus Mangel an unserem Sprachgebrauch in unserem Leben gar nicht vor. Wieso schmunzelt ihr? Weil das ist nicht so. Und jetzt kann sich mal jede Einzelne von euch fragen, warum das so ist. Nein, nicht warum das bei den anderen so ist, sondern warum das bei euch selber so ist. Dass offensichtlich die biblische Ruhe gar nicht so dominant ist, sondern eher die unbiblische Hektik und Hast überwiegt. Dazu wird uns jetzt Lasse Eggers Weiteres erzählen. Lasse, ich bitte dich einmal nach vorne, ich möchte vor der Predigt für dich beten. Vater, mir bedanke dafür, dass wir auf dein Wort hören und dass in deinem Wort schon die Ruhe so häufig vorkommt. Danke dafür, dass du Lasse ausgerüstet hast mit guten Gedanken für uns und dass er sie jetzt weitersagen kann. Ich bitte dich um deinen Geist für ihn, dass du ihn erfüllst und dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, auf das zu hören, was er uns sagen wird. Amen.
Vielen Dank, Thomas, für diese wunderbare Einleitung. Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht. Wir müssen einmal jetzt so ein bisschen... Oh, es funktioniert, wunderbar. Klasse. Ich kann also hier oben weiterdrücken. Ich hatte gestern die große Freude, eine deutsch-angolische, also afrikanische Hochzeit zu begleiten. Und der Moderator hat alle begrüßt, indem er gesagt hat, es ist Gnade und Barmherzigkeit, dass ihr heute hier seid. Es ist Gnade und Barmherzigkeit, dass ihr da seid, weil täglich sterben so viele Menschen, aber ihr seid noch da. Und ich fand, ja, da ist was dran. Es ist Gnade, dass wir jetzt hier sind. Und ich finde es einfach total gut. Und ich wollte euch mit den Worten einfach auch mal begrüßen heute. Wir sind jetzt so bei der zweiten Predigt angekommen, unserer Predigtreihe, die gnadenlose Vernichtung von Hass und Hektik. Ganz so haben wir es dann nicht übersetzt. Wir haben versucht, einen Titel zu finden, der nicht ganz so aggressiv ist. Von Hast und Rast. Kampf der Unruhe hätte man es vielleicht auch nennen können. Aber ihr versteht, worum es geht. Wir beschäftigen uns damit, dass zwei Buchautoren eigentlich gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, Bücher zu schreiben gegen die Unruhe, gegen die Hektik. Und beide sind irgendwie mit dem Gedanken da reingegangen, dass sie gesagt haben, was ist eigentlich das, was bei uns in der westlichen Welt der Begegnung mit Jesus am meisten im Weg steht. Also was ist das, was am allermeisten zwischen mir und Jesus steht? Und die beiden haben mit ihr, also es sind relativ junge Autoren, beide in Megachurches unterwegs, also die haben Hektik zum Frühstück gegessen. Und die haben nochmal ältere Mentoren, namens zum Beispiel John Ortberg, den kennen vielleicht manche. Und die haben gefragt, was steht denn eigentlich zwischen uns? Und die haben gesagt, ja, es ist Hast und Hektik. Du musst alles dafür geben, Eile, Hektik und dieses Hamsterrad aus deinem Leben zu verbannen. Und Judith hat uns letzte Woche schon in dieses Thema mit hineingenommen, hat uns gezeigt, was ist denn eigentlich auch die Gefahr an der Hektik? Was hat das alles für Auswirkungen eigentlich auf unser Leben? So die Momente, wo wir schlecht mit uns oder anderen umgehen, das sind häufig die, wo wir in Eile sind. Zum Beispiel beim Autopacken für einen Urlaub. Und was da alles so mit einhergeht, mit Hast und Eile. Und dass es darum geht, Hast und Eile wirklich aktiv den Kampf anzusagen und dagegen zu wirken. Und das nicht, indem man sich noch mehr Hast und Hektik macht, sondern indem man eine neue Lebensregel, Lebenskultur einübt, wo es darum geht, dass wir in Jesus bleiben wie die Reben am Weinstock, also wie die Frucht am Baum. Und das ist einfach, das ist was ganz Natürliches. Das ist etwas, was sozusagen Gott schenkt, was von selbst passiert. Und deswegen werden wir jetzt in den folgenden Predigten und heute auch über Übungen und Themen sprechen, die uns dabei helfen sollen, diese Lebenskultur einzuüben, aktiv gegen Unruhe und Eile in unserem Alltag anzugehen. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf die Predigt so gedacht, Moment mal, also wir wollen, dass wir weniger Hast haben, weniger Eile, weniger Hektik, vielleicht weniger Termine in unserem Kalender stehen, weniger To-Dos auf unseren Listen. Und wir machen das, indem wir uns neue Aufgaben geben. Macht das Sinn? Weil es scheint ja erstmal dem entgegenzustehen. Es scheint ja erstmal paradox zu sein. Ist das jetzt nicht nur die neue, nächste Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, um die es geht? Und dafür habe ich mal zwei Bilder oder zwei Bilderpaare mitgebracht. Immer ein etwas schwieriges Bild und ein Gegenbild dazu. Und das erste Bild, so, heute geht es ums Thema nur mal langsam übrigens. Das war viel zu weit. Vielleicht geht es doch nicht. So, erstes Bild. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gedacht, Nachfolge fühlt sich manchmal für mich an wie so ein Marathonläufer, wie so ein Marathonlauf. Vor allen Dingen für Menschen, die schon sehr lange Christen sind, sage ich mal so, ist das so, dass man das Gefühl hat, man will von einem geistlichen Erlebnis zum nächsten geistlichen Erlebnis rennen. Und dann kommt man an die 10-Kilometer-Marke und hat so ein gutes Gespräch mit einem Geschwister im Glauben und ist ganz erfüllt vom Geist. Und dann flacht das wieder so ab und dann rennt man weiter bis zur 20-Kilometer-Marke und hat so einen guten Lobpreisabend und spürt den Geist so und das ist so gut. Und dann flacht diese Erfahrung wieder ab und man rennt weiter und weiter. Nur, dass man an der 40-Kilometer-Marke nicht, ein Marathon ist 40 Kilometer, ne? Nicht, nee, egal. Also, nur, dass man am Ziel nicht aufhört, sondern immer weiter rennt. Man rennt immer weiter. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein hektisches Bild von Nachfolge. Das finde ich total schwierig. Wenn so Jesus nachfolgen wäre, dann habe ich da keine Lust drauf. Dann finde ich das wirklich absolut anstrengend. Und vor allen Dingen kann es einfach passieren, dass wir vor Jesus weglaufen. So, der hat vielleicht angehalten und beschäftigt mich irgendjemand und du bist am Wegrennen zum nächsten Erlebnis eigentlich gerade. Wenn wir aber auf Jesus Leben gucken und wie der unterwegs war, dann muss man sagen, also der hatte sowieso kein Auto, keinen Privatjet, der hatte kein Smartphone, der war zu Fuß meistens unterwegs. Jesus Geschichten in der Bibel, die leben von Unterbrechungen. Die leben von Störungen. Die leben davon, dass er offenen Auges durch seine Umwelt geht und für Menschen da ist, also für Menschen ansprechbar ist, dass Menschen auf ihn zukommen, ihn unterbrechen in dem, was er tut und ihm eine ganz komische Frage stellen. Aber er nimmt sich dann die Zeit. Und wenn Jesus jetzt hektisch unterwegs wäre und von einem Punkt zum nächsten eilen muss und dann seinen Jüngern sagt, sorry, wir können die 5000 nicht speisen, wir müssen jetzt nach Jerusalem, los geht's, dann wäre da ganz schön viel nicht passiert. Und ich finde, es gibt ein viel schöneres Bild von Nachfolge. Und zwar das des Sitzens. Dass wir einfach mal stehen bleiben, uns verlangsamen, dass wir anhalten, sitzen und wahrnehmen, was ist eigentlich so um uns herum. Und wir nehmen wahr, Mensch, da ist eine Menge an Schöpfung, da sind Pflanzen, da ist die Sonne, da ist das gute Wetter, da sind Vögel. Und zur Schöpfung gehören auch unsere Mitmenschen, die auch noch da sind. Und wenn wir uns mal die Zeit nehmen, da einfach nur zu sein und zu sitzen und wahrzunehmen, was ist das denn eigentlich alles? Dann merken wir vielleicht, dass in der Schöpfung Jesus eigentlich bereits drinsteckt. Ich sehe ihn doch schon da draußen in den Bäumen. Und in den Tieren und im Sonnenaufgang und im Sonnenuntergang. Er ist ja eigentlich schon die ganze Zeit da. Wir merken auch, hey, Jesus ist auch in meinem Gegenüber. Da kann ich ihn ja auch finden. Zum Beispiel in dem guten Wort, das wir einander zusprechen. In einer guten Freundschaft, in die man pflegen darf. Und wenn wir mal anhalten und nicht einfach von einem Punkt zum nächsten rennen, dann merken wir vielleicht auch, dass Jesus eigentlich auch die ganze Zeit schon in unserem Herzen ist. Dass der Heilige Geist einfach permanent da ist und mit uns sprechen möchte. Und das zeichnet das Bild davon, Jesus ist eigentlich immer schon im Hier und Jetzt. Nur ich muss auch da ankommen, damit ich ihn da finde. Und darum geht's. Es geht eben darum, diesen Dauerlauf zu beenden und mal anzukommen bei Jesus. Zweites Bilderpaar, das ich euch mitgebracht habe. Wir sagen ja die ganze Zeit, und wir haben auch drüber gelacht, weil es wahrscheinlich so ist, dass wir total viel Hektik haben. Und wenn wir so viel Hektik haben, ist das dann wirklich deswegen, dass weil unser Terminkalender so voll ist, weil wir so viel machen müssen, weil wir so ein volles Leben haben? Und ich meine, klar, das Leben aufrechtzuerhalten alleine, das braucht auch schon einige Sachen. Also man muss arbeiten, einkaufen, Haushalt machen, Care-Arbeit leisten, Amtsgänge erledigen. Aber ich sag mal, bei den allermeisten normalen Leben bleibt dann immer noch Zeit übrig. Es gibt natürlich auch die Leben, die haben wirklich keine Zeit übrig und Gott möge euch segnen und Kraft geben. Aber das ist die Ausnahme. Und ich sage, im Normalfall bleibt ja eigentlich Zeit übrig. Wo kommt es dann her, dass wir so gehetzt sind und in Hektik sind? Vielleicht eben gar nicht davon, dass wir von einem zum nächsten rennen wollen, sondern vielleicht laufen wir nicht auf das nächste zu, sondern laufen eigentlich vor den Dingen weg, sind auf der Flucht. Also wir verfolgen gar keine Ziele, sondern rennen vor den Dingen weg, die auf uns warten, wenn wir langsam werden. Es gibt ein bekanntes YouTube-Format, Seven vs. Wild. Wild, das ist so, ganz verschiedene Menschen aus Deutschland werden in der Wildnis ausgesetzt und müssen ganz alleine 7 Tage mit 7 Gegenständen überleben und filmen sich dabei. Man kann das dann gucken, ist sehr unterhaltsam. Erste und zweite Staffel, die Menschen sind alleine unterwegs. Und man merkt, wie jeder einzelne von denen massive Probleme damit hat, alleine mit sich zu sein. Und viele berichten, ey, das ist so krass, mal alleine zu sein, mal ohne Smartphone zu sein. Was für Gedanken einem dann kommen, das ist so heftig. Und die wollen am liebsten deswegen wieder zurück in die Zivilisation. Es ist gar nicht mal die Wildnis, die ihnen besonders zusetzt, sondern das Alleine sein. Also vielleicht rennen wir gar nicht auf das Nächste zu, sondern rennen vor den Dingen weg, die auf uns warten, wenn es um uns herum still wird. Fragen, die uns kommen. Wer bin ich eigentlich? Wie geht's mir in meinem Leben eigentlich zurzeit? Und das, was ich da neulich gemacht habe, war das eigentlich gut und richtig? Oder habe ich da auch so ziemlich verkackt? Und würde das dann heißen, dass ich ein schlechter Mensch bin? Also, das sind so Fragen, die, glaube ich, Menschen kommen. Oder Gefühle, die man noch nicht gefühlt hat, die sich aufgestaut haben. Trauer, Wut, Enttäuschung, Hass, Neid. All die Sachen, die man eigentlich verdrängt, weil sie unangenehm sind, vor denen laufen wir vielleicht einfach weg. Und vielleicht ist unser Leben gerade deswegen hektisch. Und das Gegenbild dazu, wofür wir ja werben wollen, auch mit dieser Predigtreihe, das sieht ganz anders aus. Da sind wir wieder im Sitzen. Da halten wir mal an. Aber diesmal sitzt Jesus mit dabei. Und anstatt vor den Dingen wegzulaufen, die da sind, reden wir mit Jesus darüber. Erzählen ihnen von diesen Monstern, die auf uns da warten, wenn es leise wird in unserem Leben, wenn wir alleine sind. Und in dieser Gelegenheit, wenn man mal da sitzt, kann es eben auch sein, dass Jesus da mal ein heilendes Wort reinspricht in dein Leben. Dass er sagt, hey, diese Gefühle, die du hast, die sind alle menschlich. Die darfst du fühlen. Die darfst du, indem du sie fühlst, dann auch wieder ziehen lassen. Aber wenn du sie nicht fühlst, dann werden sie über dich herrschen. Und diese Fragen, die du da hast, bist du eigentlich ein guter Mensch? Dafür hat Jesus eine Antwort für dich. Denn er hat dich gut geschaffen, von Anfang an. Und was auch immer dir diese Lüge eingeredet hat, dass du kein guter Mensch seist, die kann Jesus korrigieren. Jesus weiß aber auch, wenn du dich falsch verhalten hast. Also kann ja sein, dass man mal was verhaut oder jemanden verletzt. Dann geht es um Wiedergutmachung. Es geht ja auch nicht nur darum zu wissen, dass man gut ist, egal was man tut. Aber einfach dieses Sitzen mit Jesus. Und sich selbst mal damit konfrontieren, was da auf mich wartet, wenn alles um mich herum still wird. Ich glaube, das tut gut. Ich glaube, das ist etwas, wo wir Jesus eben in unserem Alltag finden. Wir sind nicht nur gehetzt, weil wir so viele Termine haben, sondern auch, weil wir davonrennen vor dem, was in Ruhe auf uns wartet. Und auch wenn es darum geht, dass wir eben so einen guten Umgang mit unserer Seele haben wollen, dann geht es eben darum, einzuüben, still zu sein. Zu sehen, zu hören, wie geht's mir eigentlich, was ist da eigentlich? Und Jesus in dem Moment zu finden, in dem wir da sind. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass Werbung, Bildschirme, Menschen, alles Mögliche in dieser Gesellschaft um deine Aufmerksamkeit kämpft. Wir alle haben einen Herzschrittmacher eines hektischen Lebens, meistens in unseren Taschen. Alles kämpft um deine Aufmerksamkeit. Und das heißt einfach, wir müssen lernen, uns aktiv zu verteidigen. Wenn alles um uns kämpft, müssen wir uns verteidigen. Und diese erste Übung, um die es heute geht, heißt nun mal langsam. Es geht darum, langsam zu werden. Und ich habe einen spannenden Bibeltext dazu gefunden. Es ist eher so ein Nicht-Vers, den man schnell überliest. Markus 6, 31. Und Jesus sprach zu ihnen, seinen Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Schöner Vers. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz nachdem er sie ausgesendet hat auf die erste Missionsreise der Jünger. Also Jesus hat seine Jünger ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Er hat gesagt, nehmt bestimmtes Zeug mit und geht in die Dörfer und predigt das Evangelium und tut meine Wunder und heilt Menschen. Also das Krasseste, was man eigentlich so in der Nachfolge Jesus erleben kann. Und die Jünger sind rausgegangen und sie haben garantiert die wildesten Dinge erlebt. Und jetzt kommen sie hier zurück zu ihrem Herrn und Meister und ich kann mir so richtig vorstellen, ey, die brennen wahrscheinlich, die wollen alles Jesus erzählen, was sie erlebt haben. Die wollen fragen, ey, das war so krass und den einen konnte ich nicht heilen und dann habe ich hier gepredigt und die haben mich total fertig gemacht dafür und ich musste aus dem Dorf rausrennen und Jesus sagt, Moment, will ich gar nicht hören, geh und zwar alleine, an einen fremden Ort, an einen Ort, der weit weg ist und sei still. Das muss denen ganz schön schwer gefallen sein, glaube ich. Also mir wäre das unheimlich schwer gefallen. Die brennen ja förmlich von ihren Erfahrungen. Die wollen das alles erzählen. Die wollen sich mit den anderen Jüngern austauschen. Und Jesus sagt, nee. Kurz danach findet die Speisung der 5000 statt. Also auch eine der krassesten und wahrscheinlich auch anstrengendsten Erfahrungen, die die Jünger dann gemacht haben. Und Jesus ahnt schon, geh erstmal alleine und ruh dich aus. Und lass erstmal sacken, was da alles mit dir passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass den Jüngern das richtig schwer gefallen ist. Aber Jesus nimmt den Jüngern das Tempo raus. Und er sagt, ey, es liegt noch so viel vor euch und das schafft ihr nicht, wenn ihr in dem Tempo jetzt da reinrasselt. Und ihr geht jetzt allein und nehmt euch Ruhe. Ein Moment der Einsamkeit und Stille, eine Oase in einem hektischen Leben. Und wenn Jesus das seinen Jüngern nach diesem krassen Ereignis sagt, wie viel mehr sagt er das dann zu uns in unserem Alltag? Und bei all den Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, die von uns etwas wollen. Und darum geht es eben für uns heute auch bei diesem Thema. Tempo rausnehmen, mal langsam machen. Und dass die Jünger hier Pause machen müssen, das hat auch mit Verzicht zu tun. Die Jünger, sie verzichten ja auf den regen Austausch mit ihren Kollegen. Sie verzichten auf die Aufregung des neuen Abenteuers, das dann direkt im Anschluss wartet. Sie verzichten auch darauf, sich mit Jesus über das Erlebte auszutauschen oder von ihm vielleicht erstmal Lob oder Fürsorge zu bekommen. Sie verzichten auch darauf, ihre Zeit möglichst aktionseffizient zu benutzen. Also es geht ja nicht darum, das meiste aus der wenigen Zeit rauszuholen, die man hat. Viel Verzicht. Und ich merke, das fordert mich aber auch heraus, auch gerade heutzutage. Und man merkt es auch bei Klimafragen generell, wir Menschen, wir haben es echt nicht leicht mit Verzichten. Oder zurücktreten hinter dem, was wir jetzt an Standard gewöhnt sind. Verzicht ist schwierig. Und das Spannende ist, gerade bei diesem Verzicht, also Verzichten auf Eile, Hektik und schnelles Leben, das ist richtig teuer. Das muss man sich erstmal leisten. Denn sobald ich in dieser Gesellschaft etwas bewusst langsam angehen möchte, hat man doch eigentlich das Gefühl, dass man sich vor den anderen rechtfertigen muss. Wenn man aus dem Hamsterrad aussteigen möchte, sind alle anderen, die im Hamsterrad noch drin sind und sagen, hey, komm rein, ist so toll hier drin. Oder du kannst ja nicht raus, weil wir sind noch hier. Dabei ist es eigentlich unsere freie Entscheidung, rauszugehen. Das merkt man zum Beispiel, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht und ich will keine Vorurteile schüren, aber ich sag mal, eine ältere Person an der Kasse steht, die dann sagt, oh, ich hab's passend. Und 30 Sekunden lang im Portemonnaie die Münzen raussammelt, eben passend. Es sind nur 30 Sekunden. Nur 30 Sekunden. Aber ich glaube, die 6 Leute, die hinter dem Menschen stehen, sind kurz davor, Anzeige zu erstatten. Einen langsamen und ruhigen Lebensstil muss man sich also richtig erkämpfen. Den muss man sich leisten können. Aber ich sag's mal anders. Wir leben in einer der reichsten Gesellschaften der ganzen Welt. Und das eine, das wir uns nicht leisten können, ist Zeit? Das scheint mir irgendwie falsch zu sein. Also leisten wir uns die Zeit. Erkaufen wir uns ein ruhiges Leben. Erkaufen wir uns diese Momente der Stille. Kämpfen wir gegen diesen Kampf um unsere Aufmerksamkeit, den die Gesellschaft pflegt. Denn ich denke, dass wir dadurch auch zum Zeugnis in dieser Gesellschaft werden können. Menschen, die die Ruhe und den Frieden Gottes in dieser hektischen Welt ausstrahlen. Menschen, die angekommen sind. Ich glaube, die können wirklich wie eine Ruheinsel werden für alle anderen, die vom Wort her, sagen wir es, armselig, also mit einer hungernden und weinenden Seele durch diese Welt gehen, weil die Hektik sie dazu treibt, sich nicht um ihre Seele zu kümmern. Und dieser Verzicht, den es braucht, der hat auch was Gutes. Aber dazu am Ende. Wir haben jetzt ganz konkrete Vorschläge für euch. Es gibt in dieser Predigtreihe keine Challenges, die euch herausfordern, sondern jedes Mal praktische Vorschläge, wie man die Übungen umsetzen kann. Ich habe heute ein paar Beispiele, wie wir gezielt langsam leben können. Wie wir diese, gibt es das Wort Langsamkeit? Gibt es, glaube ich, nicht. Wie wir Langsamkeit einüben können. Erster Vorschlag. Revolutionär. Wer es eh nicht schon macht. Hände hoch? Nein, Spaß. Tempolimit fahren. Mich fordert das heraus. Wirklich sich mal die Zeit zu lassen, in einer 30-Zone 30 zu fahren. Das zwingt einen förmlich zu körperlichen Opfern. Weil ich merke, wie nervös meine Hände werden und mein Fuß, wenn ich das mache. Aber es hilft mir ganz aktiv, gegen diese Hektik anzukämpfen. Wenn ich mich selbst dazu bringe, es hilft mir einzuüben, loszulassen, immer auf der Überholspur zu leben, zu verzichten. Noch ein Autobeispiel. Auf der Autobahn rechts fahren. Fahr doch einfach mal hinter dem Twingo, der mit 95 rechts hinter dem LKW fährt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber mir fällt das eh immer mehr auf, dass die linke Spur immer wesentlich voller inzwischen ist als die rechte Spur. Also es ist eigentlich ziemlich häufig so, dass links eine kilometerlange Autoschlange ist, während rechts kilometerlang frei ist bis zum nächsten LKW. Und ich sag euch, wenn ich dann links in der Schlange stand und gewartet habe, diesen LKW zu überholen, manchmal bin ich dann schon nach rechts rausgefahren und die Freiheit, die da wartete und die Ruhe, die da wartet, das ist unglaublich. Das tat richtig gut. Und mal ganz ehrlich, schneller fahren auf der Autobahn hat auch prozentual nur einen sehr geringen Anteil daran, auch schneller anzukommen am Ziel. Also leisten wir uns das vielleicht einfach, die Ruhe mal auf der rechten Spur zu fahren. Ich habe einmal gedrückt. Genau, hektischer Pointer. Noch ein Autobeispiel, an Stoppschildern wirklich anhalten. Ich merke, dass ich viele Verkehrssünden bekenne gerade. Aber auch das, einfach wirklich mal anhalten am Stoppschild. Den Moment benutzen, um alles bewusst wahrzunehmen. Kurz in sich reinhören. Das Auto und Autofahrten sind ein super Ort für Gebet. Man verbringt ganz viel Zeit mit sich selbst oder anderen. Warum nicht diese Zeit auch mit Jesus verbringen? Und vor allen Dingen in Ruhe und nicht in Hektik. Die Entscheidung liegt bei uns. Jetzt kommen wir weg von den Autobeispielen. Früher zu einem Termin kommen. Das machen Deutsche generell eher auch schon mal so. Aber jetzt kommt der Zusatz, und zwar ohne Smartphone. Also früher zum Termin kommen und einfach mal blöd rumstehen. Einfach mal da sein und gucken, wer kommt denn hier eigentlich gerade alles an? Was ist das für ein Mensch? Ah, was hat der wohl heute erlebt? Oder wie geht's der wohl gerade? Vielleicht fragst du dann ja auch mal. Und auf einmal merkt man, wie sich unsere Umwelt wieder für uns aufschließt. Und man merkt, ich muss ja gar nicht die ganze Zeit mit meinem Smartphone beschäftigt sein. Andere Menschen können auch spannend sein. Im Supermarkt an die lange Kasse stellen. Ich schätze, viele haben so einen Effizienzgedanken und gucken immer schon im Voraus, wo komme ich am schnellsten durch die Kasse. Einfach mal das Gegenteil machen. Wo brauche ich wohl am längsten? Und sich diese Zeit leisten. Und dann kommt man so ins Nachdenken darüber, weil man hat ja eh keine Wahl, als da zu stehen. Und denkt sich, oh, was kauft die Person da ein? Und wie geht's wohl dem Menschen da vor mir? Und der Mensch hinter mir, wollte er mich nicht eh gerade eigentlich was fragen? Vielleicht unterhalte ich mich mal mit dem. Oder ich höre mal in mich hinein und benutze einfach diesen kleinen Moment an der Kasse dazu, zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Was hat mein bisheriger Tag eigentlich gemacht? Und vielleicht bespreche ich das mal mit Jesus. Smartphone zum Dumpphone umwandeln. Also ein schlaues Handy zu einem dummen Handy umwandeln. Es gibt so ein paar Funktionen in unseren Smartphones. Die kann man abschalten. Das ist super. Und man kann quasi selbst dafür sorgen, dass das Smartphone weniger suchtgefährdend ist. Man kann zum Beispiel die Farben ausstellen, in den Graumodus gehen. Das hat einen unglaublichen Effekt. Das merke ich allein daran, wie sehr ich zögere, das zu machen. Alles schwarz-weiß sehen. Es wird einfach weniger Dopamine ausgeschüttet. Man ist weniger in Gefahr, wieder dazu zu greifen. Noch ein Beispiel. Man kann diese kleinen roten Zahlen, die an den Nachrichten dran stehen, ausschalten. Super. Man bekommt gar nicht mehr mit, wer einem schreibt. Und dann kann man sich selbst aussuchen, dass man am Ende des Tages, vielleicht um 19 Uhr, 20 Uhr, einmal auf die Nachricht gucken möchte. Und schon ist man nicht mehr so getrieben von diesem Ding, dass wir 24/7 eigentlich mit uns rumtragen. Also unser Smartphone dümmer machen, bisschen die Funktionen einschränken. Kein Fernseher. Und wenn man Fernsehen guckt, vielleicht guckt man einen Film anstatt einer Serie. Vielleicht betrifft das eher die jungen Menschen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es ist kein Problem, 3 Stunden lang einen Serienmarathon zu machen. Aber 2,5 Stunden Film zu gucken, ist anstrengend. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Wir sind es nicht mehr gewohnt, lange Geschichten auszuhalten. Auch da geht es darum, dass wir uns selbst einüben können, langsam zu leben. Singletasking. Ja, hier geht es darum, mit einem Mythos aufzuräumen. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Wort Multitasking, also dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig machen kann. Unsere Computer können das, weil man mehrere Fenster gleichzeitig aufhaben kann. Aber es stellt sich heraus, Menschen können das überhaupt nicht. Multitasking bezeichnet also eigentlich nur die Fähigkeit, wie schnell ein Mensch seine volle Aufmerksamkeit von einem zum nächsten richten kann. Also bewusstes Singletasking. Mach eine Sache mit deinem ganzen Fokus. Lass dich nicht ablenken. Eine Sache mit deinem ganzen Fokus machen. Und gar nicht erst die anderen gleichzeitig machen wollen. Oder ganz einfach, langsamer gehen. Oh, auch das. Ganz ehrlich, ich merke bei all diesen Beispielen, das würde mir unglaublich schwer fallen. Ich merke bei all diesen Beispielen, ich verzichte auf so viel, was für mich völlig normal geworden ist. Diese Hektik ist für mich völlig normal geworden. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass mir Zeit geraubt wird im Supermarkt an der Kasse. Also es kostet richtig etwas, das einzuüben, langsam zu leben. Das Spannende ist, wie im Auto, diese Nervosität, man merkt das. Und durch diesen Verzicht bekommt unser Glaube nochmal eine ganz neue Ebene. Weil ich würde sagen, so in Deutschland, so gerade auch in FEGs, wir leben einen sehr verkopften Glauben, vom Denken her. Also wenn wir den Glauben denken können, dann können wir ihn auch leben. Aber Glaube ist eben nicht nur vom Kopf, sondern auch vom Körper. Und gerade Verzicht, wenn wir merken, oh, das kostet uns was, oh, und ich werde nervös hier an der Kasse und ich muss irgendwie mein Verhalten jetzt anpassen, das bringt deinen Glauben auf eine richtig körperliche Ebene. Mit dem Verzicht glaubst du mit deinem Körper. Und das ist eine Ebene, die wir uns erobern können dadurch. Durch so einfache Übungen, wie sich an die lange Reihe in der Kasse zu stellen. Verzicht ist in dem Fall für unseren Glauben etwas Gutes. Denn darin kannst du Jesus spüren. Du merkst ja, du wirst dich nicht normal an die lange Kasse stellen. Aber weil du eben langsam leben willst, weil du dieses Wort aus der Bibel, das Jesus zu seinen Jüngern sagt, mach mal langsam, nimm dir jetzt mal Auszeit, mach mal ruhig, weil du das ernst nehmen willst, ist das ja mit deinem Glauben verbunden. Und in der Nervosität, in dem Kniewippen, in dem was auch immer, merkst du dann, okay, das kostet mich was, aber es kostet mich was für meinen Glauben, für Jesus und weil das mir und meiner Seele gut tut. Und ich glaube, all das lohnt sich, um es Jesus und seinen Jüngern gleich zu tun und eben bei einem sitzenden Bild anzukommen. So dass es eben nicht mehr irgendwann nur um die Monster geht, die wir irgendwie mit uns rumtragen und vor denen wir weglaufen, sondern dass unser Leben immer mehr zu diesem Bild wird. Dass wir einfach ganz normal mit Jesus da sitzen, ihm Fragen stellen, er Antworten gibt, er uns Fragen stellt und wir nachdenken. Und dieses Bild, da habe ich Lust drauf. Und ich glaube, es lohnt sich, aktiv dafür zu kämpfen, dass wir nicht gehetzt durchs Leben gehen. Und wir feiern heute Abend mal. Und das bietet direkt eine wunderbare Gelegenheit dabei, langsam zu werden, zur Ruhe zu kommen. Denn es dauert, bis alle ein Brot haben. Es dauert, bis alle einen Kelch haben. Und wir laden euch heute ein, ganz bewusst diese Zeit zu genießen, langsam zu werden. Und mit Jesu Jüngern zusammenzukommen und vor Jesus Gemeinschaft zu haben. Amen.
Ja, Lasse sagte es schon, wir feiern Abendmahl. Heute an zwei Tischen, dort wird Lasse stehen, dort Silke. An diesem Tisch gibt es auch glutenfreies Brot. Wer von euch also da eine Einschränkung hat oder auf Weizen verzichten muss, der ist herzlich eingeladen, an diesen Tisch zu gehen. Ich möchte euch nochmal bitten, darauf zu achten, dass nicht mehr als 12 oder 15 gleichzeitig am Tisch stehen. Wenn ihr merkt, es werden mehr, bleibt ruhig sitzen. Wenn ihr merkt, ihr seid schon auf dem Weg, und vor euch drängeln sich noch welche rein, setzt euch einfach da, wo ihr steht, auf einen freien Stuhl. Parallel zum Abendmahl gibt es von hier vorne Musik. Ihr könnt sie leise mitsingen, wenn ihr gerade nichts im Mund habt. Und ihr könnt aber auch einfach nur ruhig sitzen bleiben oder stehen und mitbeten. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther in Kapitel 11, ihr wisst doch, was der Herr Jesus über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Dazu sind wir eingeladen. Jesu Tod und damit die Erlösung der Menschheit von ihrer Trennung von Gott zu feiern und daran zu erinnern. Jeder, der das bekennt, Jesus Christus, Gottes Sohn, Herr der Welt, ist eingeladen, am Mahl teilzunehmen. Kommt, es ist alles bereit. Thank you.
Ich seh die Wellen kommen und gehen. Sorgen toben, wenn die Winde sich drehen. So viele Fragen, wer weiß schon, was kommt. Nur dunkle Wolken am Horizont. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz sehnt sich nach dir. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz wird ruhig bei dir. Ich werd ruhig bei dir. Ich seh die Hoffnung kommen und gehen. So viele Stimmen, die Wahrheit verdrehen. Hab auf offenem Meer nach Halt gesucht. Etwas, das bleibt zwischen Ebbe und Flut. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz sehnt sich nach dir. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz wird ruhig bei dir. Ich werd ruhig bei dir. Vergesse viel zu oft, wie nah die Lösung ist, dass du durch die Gezeiten der Felsen der Brandung bist. Vergesse viel zu oft, wie nah die Heimat ist, egal wohin's mich treibt, du bist Land in Sicht. Vergesse viel zu oft, wie nah die Lösung ist, dass du durch die Gezeiten der Felsen der Brandung bist. Vergesse viel zu oft, wie nah die Heimat ist, egal wohin's mich. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz sehnt sich nach dir. Komm und still den Sturm in mir. Mein rastloses Herz wird ruhig bei dir. Ich werd ruhig bei dir. Wird ruhig bei dir, ich werd ruhig bei
zusammen gehen, führst mich von Tälern in die Berge,
wo das Leben einsteht. Ja, ich weiß, dass deine Liebe größer ist, auch wenn ich immer neu versage, schließt du mich in dein Arm. Ich weiß, du bist da.
Deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Gott. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein
Wir haben das Abendmahl zusammen gefeiert, wissen uns verbunden als Nachfolger Christi in dieser Welt. Bevor wir jetzt nach Hause gehen, habt ihr die Gelegenheit, bei einem Gespräch über die Predigt unter Leitung von Norbert Vogel euch nochmal zu treffen, hinten im Glasraum. Ihr dürft selbstverständlich auch gerne noch im Foyer verweilen. Ich weiß gar nicht, ob es heute Morgen Kaffee gibt, ich habe noch nichts gesehen. Gibt's! Also Kaffee, Tee, Wasser steht bereit, um die Lippen anzufeuchten und gute Worte einander zu sagen. Und wer das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden unter vier Augen, kann auch das tun. Das Gebetsteam wird da sein. Oder wer ein längeres Gespräch braucht, kann das auch hinten am Tisch bei unserem Seelsorgeteam verabreden. Wir stellen uns unter den Segen, den Lasse uns jetzt noch zusprechen wird.
Unser dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke dir in deinem Alltag Momente der Ruhe und Oasen der Stille. Er verlangsame dich gerade so, wie es uns in unserem hektischen Alltag gut tut, und er begegne dir als Freund deiner Seele. Amen.
Amen.
Schönen Sonntag. Im Glasraum nicht mit Steinen werfen.
Ha ha ha.